Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
Wir sind Martina
und Daniel
und los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Und heute mit einer weiteren spannenden Folge. Heute geht es nämlich um den wohl nachhaltigsten natürlichen Baustoff auf unserem Planeten. Holz. Holz soll ja angeblich als Baustoff der Zukunft gehandelt werden. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir heute einen Gast bei uns haben, der für den Baustoff Holz brennt. Vadim, ein herzliches Hallo.
Hallo.
Vadim, wer bist du und was machst du?
Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Vadim und ich bin 33, Berliner und Bauingenieur. Ich habe mich jetzt dieses Jahr selbstständig gemacht und bin Tragwerksplaner für urbanen Holzbau und Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz.
Sehr schön.
Ja, bevor wir dann heute auf das Thema Ist Holz der Baustoff der Zukunft eingehen, wollen wir gerne noch mehr über dich wissen. Und zuerst einmal, warum hast du eigentlich Bauingenieurwesen studiert?
Bauingenieurwesen war eigentlich gar nicht damals meine erste Wahl, sagen wir mal so. Hat sich aber irgendwie entwickelt über die Zeit. Ich glaube, schon damals als Kind habe ich unheimlich gerne mit Lego gespielt. Ich war im Lego-Technik-Club, ja. Und zum Ende meiner Schulzeit war das halt das Thema so, okay, irgendwie Mathe, Physik lag mir immer schon recht gut. Und auf der anderen Seite war da auch noch Kunst, ja. Und ich hatte damals in der 12. oder 13. Klasse Architektur auch in Kunst und habe mich auch darauf mega gefreut. Jetzt, irgendwie hatte ich, lief es nicht so gut mit der Lehrerin und das Thema war ein bisschen zu trocken. Da ging es viel um irgendwelche Beschreibungen von Gebäuden und da hat irgendwie der Funke ist nicht übergesprungen. Jetzt war nach der Schulzeit sozusagen das Thema, okay, so irgendwas zwischen Architektur und Maschinenbau. Und dann habe ich mich zum Schluss für Bauingenieurwesen als sozusagen Schnittmenge entschieden. Und ich glaube, ich habe da eine ziemlich gute Entscheidung getroffen, weil das liegt mir wirklich sehr am Herzen und das ist irgendwie das, was ich ungewollt irgendwie immer machen wollte.
Und was fasziniert dich daran so stark?
Ich meine, dieses Schaffen. Finde ich sehr interessant. Am besten, wie soll ich das beschreiben? Das ist sozusagen eine Lösung für ein reelles Problem zu finden und gemeinsam mit vielen verschiedenen Planern, Architekten, dem Bauherrn irgendwie das auszuarbeiten und das, was sozusagen im Kopf entsteht, dann sozusagen irgendwann dann in der Realität auch sehen zu können. Und dann laufe ich die Straßen lang und kann dann halt auch darauf sagen, okay, das kenne ich, das weiß ich, wie das gebaut würde. Ja,
ich glaube, das ist immer das Faszinierende im Bauwesen. Man sieht auch wirklich, was man gemacht hat. Anders wie jetzt bei einer, sagen wir mal, einer Dienstleistung oder Software, da ist das eher abstrakt, aber im Bauwesen sieht man wirklich, was man geschaffen hat, wenn man aktiv an der Planung oder Ausführung von Bauwerken beteiligt war. Und das ist eigentlich, haben wir auch schon von mehreren gehört, immer dieses Tolle am Bauwesen, dieses Schöpferische.
Ja.
Naja. Du hast ja gesagt, du hast so eine Lehrerin gehabt, wo du ein bisschen so die Leidenschaft vermisst hast oder auch wo es nicht ganz so gut lief. Ich glaube, das ist auch immer wieder so ein Grund, warum auch das Studium einigen so ein bisschen schwerfällt, weil Bauingenieurwesen ist ja auch nicht das Einfachste. Wie war's bei dir?
Da hast du recht, weil ich habe das halt damals auch an einigen Professoren gemerkt, die halt schon jahrelang oder jahrzehntelang gelehrt haben und dann ihre alten PV-Folien sozusagen, diese Projektorfolien aufgelegt haben. Und wir hatten halt eine moderne Ausstattung in der Uni damals. Und das fand ich schon ein bisschen witzig, auch dieser Sachverhalt. Und dann wiederum gab es natürlich auch einige Professoren, die Also ich muss zugeben, da gab es einige Fächer, für die habe ich mich gar nicht interessiert, aber der Professor hat es so interessant verpackt, dass er mich da einfach nur mitgezogen hat. Ja, und unter anderem auch einige Betonvorlesungen waren da auch mit drin.
Hast du dann in deinem Studium schon entdeckt, dass der Holzbau dein Ding ist? Oder kam das erst später?
Das kam erst später, auf jeden Fall, weil ich habe viel, also irgendwie während des Studiums habe ich auch nebenbei viel gearbeitet. Und da war ich halt auch viel mit Beton und Stahl irgendwie konfrontiert. Und das war halt irgendwie das Hauptmaterial mit dem, ja, im Tätigkeitsbereich. Und Holzbau kam erst später, irgendwann im Master. Ich meine, ich hatte auch irgendwie einen Holzbau 1 im Bachelor damals gehabt. Aber das Thema Nachhaltigkeit war irgendwie gar nicht auf meinem Schirm, sondern eher habe ich mich damals fokussiert auf Projektmanagement, Projektentwicklung, was ich damals spannend fand. Und ja, erst nach einer, dann mein Bachelor und mein Master habe ich ja nicht direkt hintereinander gemacht, sondern ich habe dazwischen noch gearbeitet. Und erst als ich sozusagen zurückgekommen bin zur Uni und mein Master halt angefangen habe, da kam halt mein Schwerpunkt beziehungsweise mein Interesse auch mehr für dieses Thema des nachhaltigen Bauens. Und da ist natürlich Holz, gehört einfach mit rein. Also es gibt keine andere Möglichkeit, würde ich sagen, ja.
Und kannst du uns dann auch ein bisschen erzählen, was du in deiner Arbeit so machst?
In meiner Arbeit? Also grundsätzlich als Tragwerksplaner oder als Selbstständiger, also aktuell ist es viel Gemischtes sozusagen. Dann gibt es ja natürlich ein bisschen Marketing, ein bisschen Tragwerksplanung, Beratung, Brandschutz. Grundsätzlich finde ich, das macht es sehr viel Spaß, halt irgendwie mit Architekten zusammenzuarbeiten und halt diesen gemeinsamen Entwurf irgendwie. Weil es gibt natürlich gestalterische Kriterien, gesetzliche Kriterien, und das alles muss man irgendwie unter einen Hut bekommen. Und da berate ich halt in der Hinsicht sozusagen, wie kann man am besten das Tragwerk dafür erstellen, beziehungsweise worauf muss man dann auch wirklich in der späteren Planung auch achten. Ja, in den früheren Leistungsphasen. Und dann später kommt dann halt wirklich die Genehmigungs- und Ausführungsplanung. Und ja, das sind so meine Leistungsphasen und auch mein Thema.
Jetzt hast du ja gesagt, Leidenschaft oder dafür, wo du eigentlich brennst, das ist ja der urbane Holzbau oder allgemein auch der Holzbau. Blicken wir mal auf den Bauwerkstoff. Ja, also ich höre es auch immer wieder, Holz soll ja der Baustoff der Zukunft sein. Wie siehst du das denn? Wie steht dem Holz im Vergleich zu den anderen klassischen Baumaterialien wie Beton, Stahl oder auch Mauerwerk?
Es ist beim Vergleich, es ist schwierig sozusagen, das direkt zu vergleichen, weil ich gehe da mal so ran, dass jedes Material hat seine Stärken und seine Schwächen. Beim Holzbau hat ja ganz klar die Stärken, auch unter anderem das Thema, was wir halt global auch sehen, die Klimaerwärmung, ja, die ganze Klimakrise. Also wie kann man sozusagen größtenteils diese CO2-Emissionen niedrig bekommen? Und da ist natürlich Holz als Werkstoff ja mit Abstand mit dabei. Ja, ich meine Stahl, Beton, Stahl. Man braucht unheimlich viel Energie, unheimlich viel Ressourcen, um das herzustellen. Und ja, die sind ja auch begrenzt. Wiederum beim Holzwerkstoff, ja, da Holz wächst halt nach. Das ist halt ganz klar ein Vorteil. Wiederum Nachteile gibt es natürlich viele Punkte wie natürlich die Dauerhaftigkeit. Muss man konstruktiv lösen, wie man das ordentlich hinbiegt, ist natürlich dem Planer selbst irgendwie beziehungsweise der Technik überlassen, zum Beispiel mit dem konstruktiven Holzschutz. Feuer ist natürlich auch ein Thema. Da sind wir aber, ich glaube, bei Holz ganz gut aufgestellt, weil wir ganz genau sagen können, die Abbrandrate, wie schnell brennt halt dieser Werkstoff. Also eigentlich ist das eine Schwäche und gleichzeitig eine Stärke, könnte man sozusagen sagen. was haben wir noch? Von der Festigkeit ist Holz, je nachdem, also eigentlich auch gut dabei. Die Zusammendrückbarkeit, also beim Holzwerkstoff ist ja das Thema die Faser. Wie verläuft die Faser und wie ist die Last, der Lastangriff zu dieser Faser? Rechtwinklig zur Faser kann man sozusagen das Holz relativ einfach zerquetschen. Jedoch parallel zur Faser kann es doch recht hohe Lasten aufnehmen. Da gibt es zum Beispiel auch einige innovative Holzwerkstoffe, wie zum Beispiel die Baubuche. Die kann man zum Beispiel vergleichen in der Festigkeit, was mit mittelfesten bis hochfesten Beton. Das hat mich auch echt verblüfft, als ich zum ersten Mal mit dem Material auch gearbeitet habe. CO2, Dauerhaftigkeit, was haben wir dann noch?
Vielleicht schauen wir uns mal die Kosten an, weil man merkt es ja relativ häufig in der Bauindustrie. Fast jeder Neubau ist eigentlich klassischer Massivbau, klassischer Stahlbetonbau oder auch wenn ich die Einfamilienhäuser bei mir um die Ecke anschaue, eigentlich auch alles aus Mauerwerk. Liegt das vielleicht daran, dass Holz aktuell noch teurer ist wie Stahlbeton und Mauerwerk?
Das ist natürlich ein sehr guter Punkt, Daniel. mit dem Holzbau ist aktuell grundsätzlich, ich glaube, es ist halt eine etwas andere Art und Weise, wie man mit dem Werkstoff arbeitet. Da gibt es natürlich die Stärken in der Vorfertigung, indem man halt sozusagen das Material in Werkhallen schon sozusagen vorproduzieren kann. Da haben wir Massivholz, da haben wir also mit Brettschichtholz, Brettsperrholz zum Beispiel, da haben wir noch Holztafelelemente. Dort ist halt ein anderer Schwerpunkt sozusagen. Da ist es die Vorplanung zum Beispiel, ist dann etwas aufwendiger, jedoch der Bau an sich ist halt wesentlich kürzer. Das heißt zum Beispiel, der Bauherr kann sein Gebäude wesentlich früher zu nutzen und dadurch wiederum mehr Einnahmen generieren durch Vermietung. Deshalb ist das so mit dem Stahlbeton und mit dem Holz recht komplex zu vergleichen. Grundsätzlich, ich habe auch viele, mich mit vielen auch Experten ausgetauscht auf dem Gebiet und da kriege ich immer unterschiedliche Aussagen auch zu hören. So. Manche sagen, es ist gleich teuer, manche sagen, es ist 5-10% etwa teurer, manche sagen sogar, es ist günstiger, aber grundsätzlich ist natürlich die Gesamtbetrachtung zu erwägen sozusagen. Was für Kosten fließen da eigentlich rein? Da kommen wir dann irgendwann auch zur CO2-Steuer, wenn das mal anfällt. Das sind natürlich auch noch zusätzliche Kosten, die wir aktuell nicht haben, die vielleicht in der Zukunft dann anfallen werden, was natürlich andere Materialien dann weniger attraktiv macht und wiederum teurer macht. Aktuell behaupte ich, dass es gleich vielleicht um einen geringen Prozentsatz teurer als herkömmlicher Massivbau ist.
Okay, und warum wird aber dann in Deutschland immer noch so wenig mit Holz gebaut?
Martina, das ist eine echt gute Frage. Also ich selbst bin ja in dieser Holzbaublase, weil ich halte mich da nur auf und kriege halt wenig von Massivbau direkt mit. Ja, ich kann mir das so erklären, dass ich glaube, Holz an sich ist ja noch ein relativ junger Werkstoff, wie wir ihn heutzutage haben, besonders halt für den städtischen Holzbau zum Beispiel, den mehrgeschossigen Holzbau, also sowas wie Brettsperrholz. Und da fehlen halt auch noch ein bisschen die Erfahrungswerte, beziehungsweise vielleicht traut man sich da noch nicht so richtig, da ranzugehen, weil da gibt es natürlich auch gesetzliche Aspekte, dass es auch etwas aufwendiger macht, weshalb man da natürlich auch die Expertise mitbringen soll, und das Verständnis, wie man mit diesem Material arbeitet und wie man damit baut.
Und warum trauen sich dann nicht mehr Architekten und Ingenieure, Holzgebäude zu errichten?
Ich denke, das ist wirklich vielleicht Angst von diesem neuen Werkstoff. Ich meine, das ist natürlich dieser Übergang. Wir haben so viel mit Stahlbeton, so viel mit Stahl gebaut und jetzt plötzlich verlangen alle nach Holz. dann ist natürlich dieser Widerstand am Anfang etwas schwierig, sozusagen diese neue Thematik anzugehen. So würde ich mir das erklären, dass also wiederum dieses Thema mit wirklich mit der Expertise, die beziehungsweise das Wissen, was noch etwas, was nicht ausreichend verbreitet ist, sage ich mal. Ja.
Glaubst du, dass es mehr bringen würde, wenn der Staat das mehr fördern würde?
Also Holz wird ja gefördert und aber es geht immer mehr, ja, und ich sehe auch die Entwicklung, was gerade passiert, dass es gibt viele Programme, die auch explizit für vielleicht nicht direkt Holzbau, die es auch unter anderem gibt, aber dann auch so eine Themen wie halt die Robotik oder die digitalen Themen, die halt besonders in der Vorfertigung beim Holzbau auch natürlich mit reinspielen, die das natürlich auch sozusagen weiter nach vorne bringen. Ja.
Jetzt kommen wir zu dem wohl bekanntesten Mythos. Und du als Holzbauplaner kennst es natürlich. Wie ist es jetzt mit dem Brandschutz? Weil jeder kennt es ja, Holz brennt. Aber im Studium lernt man eigentlich relativ schnell, dass eigentlich Holz verglichen mit anderen Materialien wie Stahl zum Beispiel, viel besser im Brandschutz ist. Vielleicht könntest du uns das mal nochmal ein bisschen erklären.
Ich mag, es gibt da so ein Bildchen, das habe ich, ich finde das leider nicht mehr wieder. Da war so ein abgebranntes Bauwerk zu sehen. Man hat einen total verkohlten Holzträger gesehen und darauf waren Stahlträger, die wie so Spaghetti da dran hingen. Ich glaube, das erklärt es eigentlich ganz gut. Holz an sich, also aufgrund von dem Abbrand, bildet sich sozusagen an der äußeren Schicht sozusagen eine schützende Schicht, weshalb das natürlich den Abbrand auch verringert. Und man kann natürlich das messen, wie schnell brennt das ab, wie viel Holz hat man denn zum Schluss. Also an sich, brandschutztechnisch würde ich mir wesentlich mehr Sorgen machen in so einem Stahlgebäude als in einem Holzgebäude, weil man das mehr vorhersehen kann sozusagen. Wann gibt das Material sozusagen nach? Natürlich gibt es viele Themen, wie man Holz schützen kann. Natürlich mit irgendwelcher Verkleidung kann man da rangehen. Was man natürlich auch bei Stahl häufig sieht, sind immer Bromatplatten oder irgendwelchen Anstrich, der halt immer dazukommt. Denn wiederum beim Holzbau ist natürlich der Vorteil, wegen dem Abbrand, dass man natürlich dann auch die Oberfläche sehen kann, wenn man das möchte. Und das ist ja auch häufig gewünscht und ist halt auch ein aktives und auch schönes Material. Ja.
Ist es möglich, Gebäude nur aus Holz zu errichten?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist möglich. Ob es Sinn macht, ist da wiederum die andere Frage. Also wie schon angesprochen, jedes Material hat seine Stärken und seine Schwächen. Natürlich so ein Holzfundament, ich hätte schon sowas gehört, gesehen, aber das ist halt relativ aufwendig, das auszuführen. Dann gibt es natürlich das Thema der Aussteifung, also die aussteifenden Wände. Meistens Holz halt, es ist im Vergleich zu Stahlbeton zum Beispiel, ist es halt relativ weich. Wenn halt zum Beispiel im Entwurf nicht genug Wände gibt, dann muss man natürlich da schauen, wie man da rangeht und gegebenenfalls halt eine Hybridkonstruktion. Aber grundsätzlich auf deine Frage, es ist möglich, alles komplett aus Holz zu machen. Aber macht das Sinn? Ja, das ist das Thema.
Und wie schaut es da mit den Bauvorschriften aus? Also behindern die vielleicht auch die schnelle Entwicklung des Holzbaus?
Also ich sehe das bezüglich der Gesetzgebung, habe ich irgendwie das Gefühl, beziehungsweise Stahlbeton, also diese Massivbauweise, die ist ganz klar, hat sie dabei einen Vorteil. Es wird ja auch viel daran geforscht, besser herauszufinden, beziehungsweise das wirklich in Zahlen zu haben, wie kann man auf verschiedene Szenarien sozusagen besser eingehen und wie kann man dieses Holz sozusagen gleichstellen. Zum Beispiel beim Brandschutz braucht man halt häufig viele, ja, viele Ausnahmen sozusagen, die man da irgendwie in die Planung mit einbringen muss. Dass man, also sprich die Abweichung von den Bauordnungen, die man einbauen muss, irgendwann ist dann auch sozusagen die Anzahl an Abweichungen auch mal erreicht, wo der Prüfer sagt, okay, das reicht auch. Also das ist natürlich nicht nur der Gesetzgebung geschuldet, sondern einfach grundsätzlich dieses Thema ist halt gerade immer noch in der Forschung und Stand der Technik muss halt mehr publiziert werden, um einfach dieses Verständnis zu bekommen, dass auch der Fachplaner und der Prüfer zum Beispiel da auch beide fester sozusagen im Sattel liegen. Also ich würde mir wünschen, dass auf jeden Fall da mehr auch in Zukunft auch zu sehen ist, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass in Zukunft mehr durchzusehen sein wird und da es etwas größere Erleichterungen geben wird für das Materialholz.
Die Frage ist aber, haben wir überhaupt genügend Holz, also beziehungsweise genügend Wald?
Ja, haben wir. Je nachdem, also es wächst pro Sekunde ein Kubikmeter Holz in Deutschland nach. Wir haben ziemlich viel Waldflächen in Deutschland. Den aktuellen Bedingungen reicht das vollkommen aus, auch für das nächste Jahrzehnt erstmal. Die Frage ist natürlich, wo wandert dann der Wald sozusagen hin? Weil, wie man halt aktuell auch an dieser Preisexplosion beim Holz merkt, ist es das ja irgendwie, das gibt ja sozusagen wieder, beziehungsweise liest man auch häufig die Frage, haben wir genug Holz, weil der Holzpreis so steigt. Das heißt, irgendwo geht ja das Holz hin. Das ist ja aktuell der Fall so, dass viel exportiert wird. Aufgrund einfach, wir Deutschland sind halt mit unserem Holz ziemlich günstig im Vergleich. Und die hohe Nachfrage aus China und aus USA, ja, weiten das sozusagen weiter aus. Also die Frage ist wirklich, wo geht letztendlich das Holz hin? Am besten wäre es natürlich, wenn wir das direkt vor Ort sozusagen verarbeiten können, nutzen können und das nicht exportiert wird, beziehungsweise ich auch schon davon gehört habe, dass Holz importiert werden muss, weil es lokal halt auch mal schwierig sein kann, an Holz zu kommen. Das ist ja auch schon so ein Paradox.
Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Das ist doch eigentlich absurd. Wir exportieren das Holz in die USA und nach China, aber gleichzeitig, ja, weil wir für unsere Zimmereien und Schreinereien nicht genügend Holz haben, müssen wir das wieder importieren. Also das ist doch irgendwie absurd, oder?
Das ist schon verrückt, was gerade passiert. Ich glaube, grundsätzlich wünsche ich mir auch, dass man da irgendwie entgegenwirkt. Wie genau, da bin ich jetzt kein Fachmann, aber wäre mir schon schön, wenn wir unser eigenes oder beziehungsweise es attraktiver sozusagen machen, das eigene Holz zu verwenden. Weil was ist das für ein nachhaltiger Werkstoff, wenn da halt diese enormen Transportkosten hinzukommen? Außerdem, um das Holz überhaupt transportieren zu können, zum Beispiel nach China, muss man es ja auch vorher behandeln. Das heißt, da werden auch viel Aufwand betrieben und viel Chemikalien verspritzt, um das überhaupt so exportieren zu können. Also das ist schon ein interessantes Thema, was gerade passiert.
Ich möchte vielleicht nochmal ein Thema vielleicht aufgreifen bzw. ergänzen. Du hast ja gesagt, es muss noch relativ viel Forschung für den Holzbau betrieben werden. Ich finde es auch ein bisschen erstaunlich, weil eigentlich ist ja Holz doch der Baustoff, der doch schon am längsten irgendwie, seit der Mensch irgendwie Gebäude baut, benutzt wird. Ja, dass da eigentlich doch noch so viel geforscht werden muss, um den auch wirklich, sagen wir mal, attraktiv für die Planer und für die Bauherren zu machen.
Ich meine, als Werkstoff war ja damals, beziehungsweise in der Vergangenheit, kam ja dann irgendwann Stahl hinzu und dann kam Stahlbeton hinzu. Und die waren halt ziemlich attraktiv, dass man da damit relativ interessante Konstruktionen, effektive Konstruktionen sozusagen kreieren konnte. Natürlich das Thema der Nachhaltigkeit ist da nicht wirklich eingeflossen. Und erst in der nahen Vergangenheit, wie schon angesprochen, kam halt diese Entwicklung. Ja, wie sieht's denn aus? Können wir das einfach zusammenkleben sozusagen? Und dann haben wir halt diese Brettsperrholzelemente und damit kann man eigentlich ganz gut bauen. Ja, also das ist ja eigentlich eine recht junge Entwicklung. Ich habe auch letztens einen Artikel gelesen, da hieß es irgendwie, das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert des Stahls, das 20. Jahrhundert des Stahlbetons und im 21. Jahrhundert ist jetzt Holz unser Element. Ja,
das ist schön zusammengefasst. Also ich bin da auch der Meinung, dass da in Holz echt sehr großes Potenzial drin steckt. Ich weiß nicht, vielleicht nochmal das Thema dieser Leim, der halt dann letztendlich für die Brettsperrholz-Elemente wichtig ist oder auch allgemein Brettsperrholz, Brettschichtholz, da wird ja extrem viel Leim eingebaut. Mhm. Ist das nachhaltig?
Ich meine nicht. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, muss ich zugeben. Ich glaube, es wird viel Chemikalien halt verwendet oder irgendwelche Öle. Und das macht halt dieses Thema nicht mehr so nachhaltig an sich. Aber es wird auch daran gerade geforscht, auch an Alternativen natürlich für diesen Leim. Unter anderem habe ich letztens was gelesen von, es entsteht halt gerade ein Kleber auf Ligninbasis. Also das ist sozusagen ein Kleber aus Holz. Lignin ist ein Bestandteil von Holz. Das wird halt extrahiert und damit hätte man rein theoretisch ein Brettsperrholzelement aus reinem Holz auch mit Holz verklebt. Das gilt es halt auch noch weiter zu erforschen. Das sind erst die Anfänge, wie ich das mitbekommen habe.
Ja, jetzt haben wir über das 21. Jahrhundert geredet, aber wie genau siehst du eigentlich die Zukunft des Bauwesens?
Die Zukunft des Bauwesens. Also die ganz klar sehen wir Trends. Das ist das Thema Digitalisierung, KI, Robotik, dann natürlich diese 3D-Printer. Das alles wird natürlich noch hinzukommen. Und das gilt es halt herauszufinden, wie kann man möglichst nachhaltig und effektiv damit umgehen. Ich meine, durch zum Beispiel besonders durch die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz. Und das ist ganz klar ein Vorteil auch für die Vorfertigung von Bauteilen. Nicht nur Holz, sondern grundsätzlich. Dann, da gehört ja auch noch die Robotik hinzu, ja. Vorfertigung, Hybridbau. Hybridbau ist natürlich auch ein ganz interessantes Thema, wie was ich halt gerne sehe, ist, wie gesagt, dass man wirklich die Materialien nach seiner Stärke verwendet. Also nicht halt nur der reine Holzbau, sondern in den Elementen, wo es halt erforderlich ist, auch gegebenenfalls auch andere Materialien zu verwenden. Und was mir jetzt gerade noch einfällt.
Sorry? Könntest du vielleicht für den klassischen, also zuerst mal Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Alles gut. Aber für die Hörer, vielleicht weiß nicht jeder, was unter Hybridbau verstanden wird. Könntest du vielleicht so ein klassisches Beispiel für einen klassischen Holzhybridbau nennen?
Also hier in zum Beispiel in Berlin ganz klassisch wäre dann halt immer das der aussteifende Treppenraumkern, sozusagen, der in Stahlbeton erstellt wird und dann wird halt das Holzgerüst sozusagen da drum gestellt. Das wäre zum Beispiel ein Hybridbau. Oder es gibt auch so eine Geschichten wie zum Beispiel mit Holzbetonverbunddecken, in dem sozusagen die untere Schicht hat man Brettsperrholz oder Brettschichtholz und darauf wird halt Stahlbeton aufgetragen. Das halt als Verbundwerkstoff auch kritisch zu sehen bezüglich der Nachhaltigkeit und der Wiederverwendbarkeit. Und das ist genau ein Punkt, den ich jetzt auch noch zusätzlich ergänzen wollte. Und zwar dieses ganze Thema zirkuläres Bauen, glaube ich, wird auch besonders in Zukunft ein großes Thema spielen. Also aktuell betrachten wir ja sozusagen nur die Energie, die entsteht während der Nutzung einer Immobilie, sozusagen des Gebäudes. Ja, aber die Zeit davor und die Zeit danach, die wird irgendwie ausgeblendet. Und das ist ein wichtiger Punkt, um einfach mal auch wirklich nachhaltig bauen zu können, dass man wirklich mal schaut, okay, wie viel Energie steckt eigentlich in diesem Material, also die sogenannte graue Energie. Und was passiert danach, nachdem das Gebäude wieder zurückgebaut wird? Das wird ja meist heutzutage wird es halt einfach entsorgt. Natürlich ist wünschenswert, wenn man viel Material wiederverwenden kann. Da gibt es ja auch Thema vom Cradle to Cradle sozusagen, diese Kreislaufwirtschaft, die besagt, dass man sozusagen, es gibt verschiedene Kreisläufe, die halt besagen, dass sozusagen ist zum Beispiel das Holz wird es wächst, dann wird es genommen, es wird abgeholzt, daraus wird dann ein Haus gebaut und zum Schluss soll es im besten Fall natürlich wieder als Humus zum Beispiel die Erde zurückgegeben werden. Und damit hätte man sozusagen schon einen Mehrwert geschafft, indem man dieses Material sozusagen auch während der Nutzung sozusagen wirklich für uns aufbereitet und nutzen konnte. Ja.
Ja, absolut wichtiges Thema. Ich habe das, glaube ich, vor kurzem auch irgendwo mal gelesen, dass jetzt leider auch so ein gewisser Trend in der Baubranche besteht, dass mehr Gebäude abgerissen werden, wo halt diese ganze Energie, ich glaube, das ist dann das Stichwort graue Energie, dann eigentlich verloren geht. Mhm. Aber man diese Gebäude vielleicht durch gewisse Renovierungen, Instandsetzungen wieder weiter verwenden könnte.
Das ist ein richtig guter Punkt. Ich finde, wir sollten auch nicht immer nur an den Neubau denken, sondern auch ein bisschen den Fokus auf den Bestand setzen. Weil ich meine, wir haben halt schon aktuell so viel Bestand, den kann man halt wesentlich länger noch nutzen, beziehungsweise durch energetische Modernisierung, Sanierung kann man auch noch die Energie während der Nutzung nochmal vermindern. Und das wird letztendlich nachhaltiger sein, als nochmal komplett das ganze Gebäude abzureißen und dafür dann ein neues, okay, sagen wir dann sogar ein Holzbau zu erstellen. Das ist dann in der Bilanz weniger nachhaltig, als wenn man das Gebäude an sich durch energetische Sanierung noch wesentlich länger nutzen kann.
Also übrigens, das, weil wir ja mit dem Thema Holzhybrid ja ganz tolle Bauwerke geschaffen haben, da auch mal ein kleiner Hinweis oder eine kleine Anmerkung. Ich glaube, in Vancouver, da gibt es dieses eine Studentenwohnheim und ich glaube, das war bis dahin auch das höchste Holzhaus, eigentlich Holzhybrid, weil ich glaube, nur aus Holz ist ja nicht möglich, sondern Holzhybrid-Hochhaus der Welt. Und ich glaube, das wurde jetzt vor ein paar Jahren abgelöst durch ein schwedisches, korrigiere mich, Vadim, wenn ich falsch liege.
War das nicht norwegisches?
Oder norwegisches, auch Holzgebäude abgelöst. Und anhand dieser Beispiele sieht man ja eigentlich, ich weiß jetzt leider nicht, wie hoch die jetzt sind, aber ich glaube schon 60 bis 80 Meter.
Ich meine, reicht schon fast an die 100 Meter, meine ich.
Vielleicht sogar auch 100. Also wirklich an die Höhe, tut mir leid, ich weiß es leider nicht genau. Aber da sieht man eigentlich auch, was alles möglich ist mit diesem Baustoff. Ja, also hinsichtlich auch der Tragfähigkeit.
Und genau durch so solche Leuchttürme der. Genau durch solche interessanten riesigen Baukonstruktionen sieht man ja auch die Möglichkeit, die besteht und was man mit diesem Werkstoff auch erreichen kann. Und einfach mal das Thema des Holzbaus wird damit ja auch wesentlich bekannter. Und das hilft sozusagen auch diesem ganzen Werkstoff auch sehr, wenn man einfach sieht, was ist überhaupt damit möglich, auch wo sind die Grenzen, und die werden ja Stück für Stück immer wieder übertroffen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann da jetzt das nächste, noch höhere Holzhochhaus entsteht. Ich meine, ist schon was echt Spannendes, und finde ich cool, was auch was so geht mit dem Werkstoff. Ja,
ja, Daniel, hast du noch andere Fragen?
Ja, du hast ja jetzt eigentlich so einige Trends, vor allem jetzt im Holzbau genannt, also Holzhybrid, klar, natürlich Holz als nachhaltiger Werkstoff. Siehst du noch andere Schlüsseltechnologien, Trends in der Bauindustrie?
Womit ich mich gerade befasse, ist leimfreier Massivholz. Das Thema leimfreies Massivholz, das ist natürlich auch sehr spannend. Aber dann wiederum das Thema mit dem Kleber ist da halt sozusagen, mit dem Leim ist da natürlich das Thema, wenn man halt nachhaltigen Leim auch hinkriegt. Ich glaube, das würde das Material nochmal um einiges auch bezüglich auch irgendwelcher Schadstoffe nochmal besser darstellen. Und dann ist es halt der Überflieger sozusagen von dem, was man nachhaltig verbauen kann. Und sonst, wie angesprochen, ganz klar, Vorfertigung. Ich glaube, das ist einfach ein interessantes Thema. Und durch die Robotik, durch die Digitalisierung kann das halt wesentlich effektiver, effizienter auch dargestellt werden. Weitere Punkte wären auch, was mir gerade einfällt, unsere HOAI. Inwiefern bildet die sozusagen die Leistungsphasen ab? Wenn dann das Thema von BIM zum Beispiel da noch mit reinspielt und das Thema der grauen Energie von Baustoffen, wie soll das dann wirklich gemessen werden? Dann wird auf jeden Fall BIM ja irgendwie benötigt werden, um das überhaupt zu machen. Und das ist auch gleichzeitig ein ganz klarer Vorteil für die Vorfertigung des Holzbaus und wie wir dann auch in Zukunft bauen werden.
Leider deckt die neueste HOAI 2021 die Planungsmethode BIM kaum ab. Also ich habe da vielleicht mal bloß grob reingeschaut, aber ich habe dann halt nach BIM gesucht. Das wird vielleicht einmal erwähnt oder so. Also wirklich darauf eingegangen wird auf diese Planungsmethode nicht wirklich.
Also ja, ich glaube, da müssen sich die Planer untereinander irgendwie behelfen und eigene Verträge aufsetzen, inwiefern man das berechnen soll. Das würde mir da halt einfallen. Aber da muss es ganz klar irgendwie eine Anpassung auch geben für die Zukunft, wie man dann auch besser BIM-orientiert auch arbeiten kann. Ganz klar.
Ja.
Weil wir ja jetzt gerade bei BIM sind. BIM, das hat ja auch für einiges mit Digitalisierung zu tun. Deutschland und Digitalisierung, ich sage es immer wieder, nicht gerade Vorbild, gerade wenn ich so auch an die Infrastrukturprojekte denke, so ein langsames Internet. Teilweise wird ja schon in Bayern zum Beispiel über 6G geredet. Ich kenne einige Dörfer, da funktioniert noch nicht mal 3G. Was glaubst du, warum wir in Deutschland, warum das so schleppend vorangeht hinsichtlich der Digitalisierung?
Das sind große Fragen auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist, ich würde mir das so erklären, und zwar einfach so ein bisschen der Widerstand sozusagen, weil es funktioniert ja aktuell. Also es geht ja irgendwie. Man kann ja auch ohne BIM planen und bauen. Ja, ich sehe halt auch ganz große Unterschiede zwischen verschiedenen Architektur-Ingenieurbüros. Manche sind da schon voll weit dabei. Ich glaube, Daniel, da bist du wesentlich tiefer in der Materie mit drin. Ja, und manche Architekturbüros modellieren von Anfang an, manche zeichnen immer noch in 2D. Und ich glaube, dieses neue Thema ist halt so, dass ich meine, wenn ich mir vorstelle, ein alteingesessenes Ingenieurbüro zu sein, ja, und es läuft alles, das Geld kommt rein, die Projekte kommen rein, warum soll ich mich dann irgendwie, warum so viel Aufwand betreiben und diese neue Technologie irgendwie zu verstehen, wenn es ja so funktioniert. Ich glaube, das wird sich aber ganz klar auch in Zukunft ändern, wie schon angesprochen, mit einfach mal mit dem Thema der grauen Energie oder CO2-Emissionen und dem Lifecycle-Thema. Ja.
Ich hätte noch eine spannende Frage, das interessiert mich so als Privater, das hat mich schon immer interessiert. Und zwar in Amerika, in den USA, sieht man ja extrem viele Holzhäuser. Ja, also so klassische Einfamilienhäuser. Und bei uns in Deutschland ist ja der klassische Mauerwerksbau führend bei der Errichtung neuer Einfamilienhäuser oder auch Mehrfamilienhäuser. Weißt du, warum in Amerika so viele Einfamilienhäuser mit Holz gebaut werden und hier in Deutschland alles im Mauerwerk? Also ab.
Das ist eine gute Frage. Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich würde das so erklären. Das ist einfach der Geschichte geschuldet und den klimatischen Gegebenheiten beziehungsweise den lokalen Materialien, die zur Verfügung stehen. Ich meine, es gibt ja viele Blockhütten, die dann auch eher im süddeutschen Raum vorhanden sind. Ja, nee, da weiß ich nicht so explizit zu dem Thema. Ja.
Also ich wollte dich damit nicht überfordern. Ja,
ist okay, es passiert. Da habe ich keine Ahnung.
Ja, vielleicht finden wir das ja noch raus. Selber.
Ja.
Und, ja, Daniel, falls du keine Daniel, falls du keine Fragen mehr hast, dann würde ich den Vadim fragen, was sein Lieblingsbauwerk ist, weil das fragen wir alle unsere Gäste am Ende immer.
Das habe ich schon bei der Folge hier Baustelle Bauwesen mitbekommen. Das ist eine gute Frage, oder habe ich mir auch ein bisschen Gedanken dazu gemacht, weil erstmal konnte ich keins finden, sozusagen, was ist mein Lieblingsbauwerk? Und dann ist es mir in den Sinn gekommen. Ich als Berliner, aber für mich ist es ganz klar der Fernsehturm. Ja, also es ist alles, also es besteht so gut wie, es besteht nicht aus Holz oder irgendwas, aber es ist halt symbolisch gesehen, als in meinem Herzen sozusagen, ja.
Schön. Ja, ist ja auch in Ordnung.
Sorry, dass es kein Holzthema ist. Ja.
Nee.
Ja, genau, das ist ja eigentlich, du als leidenschaftlicher Holzbauer willst dann den klassischen Betonbau als ja, Thema, ja, als Lieblingsbauwerk.
Ich bin paradox in der Hinsicht.
Nee, super. Ja, Vadim, damit wären wir eigentlich auch am Ende unserer Folge. Wir bedanken uns recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben einen tollen Einblick in die ganze Thematik des Holzbaus bekommen. Viele verschiedene Einblicke. Wir haben wieder was Neues dazugelernt. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen, dass du dabei warst. Und damit verabschieden wir uns auch von dieser Folge und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten könnt. Vadim, dir vielen Dank. Wir wünschen dir alles Gute und macht es gut. Servus.
Danke.
Danke, tschüss. Spaß gemacht. Ciao.